Jane Andrews hatte schon als Kind nur einen Wunsch. Sie wollte aus den bescheidenen Verhältnissen, in die sie hineingeboren wurde, ausbrechen, um eines Tages zu den höchsten Kreisen Großbritanniens zu gehören. Mit Mitte 20 schafft sie den Sprung und lebt endlich das Leben, was sie sich immer vorgestellt hat. Sie verkehrt zwischen Adeligen und der britischen Elite und lebt ein Leben in Saus und Braus. Doch nur die wenigsten ahnen, dass Jane Andrews eine tickende Zeitbombe ist und sich hinter dem schönen Schein ein manipulativer und gewaltbereiter Mensch verbirgt. Jane Andrews wird 1967 geboren und wächst den Großteil ihrer Kindheit und Jugend in der kleinen Hafenstadt Grimsby in der Grafschaft Lincolnshire an der Ostküste Englands auf. Ihre Eltern leben in einfachen Verhältnissen. Ihr Vater ist Tischler und ihre Mutter Sozialarbeiterin. Viel Geld hat die Familie Andrews nie. Bereits als sie ein Teenager ist, leidet Jane an verschiedenen psychischen Problemen. Sie kämpft mit Panikattacken, Depressionen und Essstörungen. Das hat zur Folge, dass die eigentlich sehr gute Schülerin immer öfter schwänzt und sich ihre Schulnoten rapide verschlechtern. Als ihre Mutter das mitbekommt, versucht sich Jane Andrews mit 15 Jahren das erste Mal mit einer Tablettenüberdosis umzubringen. Sie überlebt, doch sie bleibt das Sorgenkind der Familie. Nur 2 Jahre später wird sie schwanger und hat eine Abtreibung mit 17 Jahren. Ein schwerwiegendes, traumatisierendes Ereignis, wie sie selbst berichtet, und welches möglicherweise laut PsychologInnen der Grund für Andrews starke Verlustängste im Erwachsenenalter sein soll. Durch ihre schlechten Noten und Fehlstunden verlässt Jane die Schule ohne Abitur. Doch das stört sie nicht, denn sie hat schon seit ihrer Kindheit einen anderen Traum. Sie will zur Modeschule gehen und das Leben, in das sie hineingeboren wurde, endlich hinter sich lassen. Sie träumt schon immer von der Glamour-Welt und will eines Tages endlich selbst Teil davon sein. Auch ohne Abitur wird sie am Grimsby College of Arts angenommen und bekommt nach ihrem Abschluss eine Anstellung als Designerin für Kinderkleidung in der britischen Kaufhauskette Marks & Spencer. Doch mit nur 21 Jahren soll sie endlich das erreichen, was sie sich schon lange gewünscht hat. In einem der vielen Boulevardzeitschriften, in denen sie das Leben der Schönen und Reichen bewundert, ließ sie eine Stellenausschreibung für eine Anstellung als persönliche Stylistin. Jane bewirbt sich auf die Stelle, die verheißungsvoll klingt. Vor allem, weil die Anzeige extra anonym gehalten ist und nicht offenbart, wer der mögliche Arbeitgeber sein könnte. Einige Wochen später wird sie zum Vorstellungsgespräch eingeladen und kann nicht fassen, für wen sie arbeiten soll. Sarah Ferguson, die Herzogin von York. Andrews und Ferguson verstehen sich gut und Jane bekommt die Stelle als persönliche Assistentin und Stylistin. Mit der Anstellung bei der Royal Family ist Jane Andrews endlich dem Leben nah, von dem sie träumt. Sie arbeitet mit britischen Adeligen zusammen, lernt die High Society kennen und darf die Herzogin zu Partys und auf Reisen begleiten. Im Blitzlichtgewitter der Paparazzis ist Jane immer nur einen Schritt hinter der Herzogin und genießt das neue Leben und die Aufmerksamkeit. Schon bald sieht sie sich nicht mehr als Angestellte, sondern selbst als Teil der Adelsfamilie und lässt ihr altes Leben vollkommen hinter sich. Die Jane, die in ärmlichen Verhältnissen aufgewachsen ist, mit vielen psychischen Problemen zu kämpfen hat, gibt es nicht mehr. Sie ist nun die royale Jane Andrews, die zur optischen Unterstützung ihres neuen Lebens die Haare wie ihre Vorgesetzte rot-blond färbt und im Partnerlook mit Ferguson auftritt, sodass man sie für Schwestern halten könnte. Doch trotz der prestigeträchtigen Stelle, die Jane Andrews nun innehat, ist die Bezahlung eher mau. Doch dank der vielen Veranstaltungen, auf die sie die Herzogin begleiten darf, fällt es Andrews nicht schwer, jemanden zu finden, der Status hat und reich ist. Im Jahr 1989 lernt sie den 20 Jahre älteren IBM-Manager Christopher Dunn Butler kennen. Zwar hat dieser noch eine Frau, doch die beiden beginnen eine Affäre. Ein Jahr später trennt er sich von ihr und Andrews und Dunn Butler heiraten. Nachdem sich Christopher Dunn Butler von seiner früheren Beziehung getrennt hat, kommt es zu einem ersten mysteriösen Zwischenfall. Seine Ex-Frau bekommt ein anonymes Paket nach Hause mit einer Schachtel Pralinen. Da sie das merkwürdig findet, schaltet sie die Polizei ein und diese stellt fest, dass die Pralinen mit Rattengift versetzt sind. Der Absender konnte nie ermittelt werden. Doch es liegt nahe, dass das Paket von Jane Andrews kommt, die mit aller Macht versucht, die Frau loszuwerden, die ihr im Weg steht, für ein Leben in der britischen High Society. Nach der Hochzeit hat sie nun endlich alles, was sie sich erträumt hat. Geld und Macht. Wirkliches Interesse an Christopher Dunn-Butler hat sie dabei allerdings nicht und beginnt zahlreiche Affären neben ihrer Ehe zu haben. Unter anderem mit einem Bodyguard der Royal Family und einem griechischen Rederer, mit dem sie nach ihrer Scheidung von Dunn-Butler zusammenlebt. Doch auch diese Beziehung geht nicht lange gut. Sie kontrolliert ihn und ist eifersüchtig. Als er sich von Jane Andrews trennen will, rastet sie aus, zerschneidet seine Kleidung und verwüstet seine Wohnung. All davon bekommt die britische Adelsfamilie nichts mit. Andrews tut alles dafür, ihre dunkle, gewaltbereite Seite vor ihrer Arbeitgeberin zu verbergen, um weiterhin das Leben zu führen, wonach sie immer strebt. Danach gibt es allerdings die Gerüchte, dass eine weitere Affäre mit einem toskanischen Aristokraten folgte, der eigentlich mit Sarah Ferguson anbahnte, sich dann allerdings für Jane entschieden hat. Es ist ungewiss, ob diese Affäre der Grund war, weshalb Andrews kurze Zeit später gekündigt wurde, oder ob es wirklich die finanzielle Notlage von Sarah Ferguson war. Ferguson, die selbst mit vielen Skandalen immer wieder auffällt, hat sich kurz vorher von ihrem Mann Prince Andrew scheiden lassen. Die Royal Family streichte daraufhin das Budget. Mit dieser Situation wird 1997 Jane Andrews konfrontiert. Sie ist nun ohne Arbeit, ohne Status und ohne Geld. Alles, wonach sie sich die letzten Jahre zerrte und worauf sie ihr neues Leben aufgebaut hat, beruht auf ihrer Anstellung bei den Royals. Nun steht sie wieder vor dem Nichts. Doch sie will sich keinesfalls die Blöße geben und zurück in ihr altes, ärmliches Leben geben. Deshalb bewirbt sie sich weiterhin als Stylistin für die Londoner High Society und findet schließlich eine Anstellung in einem Luxusjuwelier, wo sie wieder Kontakt zu den einflussreichen und vermögenden Menschen aufbauen kann. Eine ihrer neuen reichen Freundinnen organisiert im Dezember 1998 ein Blind Date für Jane. Sie hat ihr versprochen, den perfekten Mann für sie zu kennen. Doch es ist ein folgenschweres Kennenlernen, was für ihr Date mit dem Tod endet. Der Mann, der ihr vorgestellt wird, ist der 39-jährige Thomas Cressman, ein ehemaliger Börsenmakler aus einer multimillionenschweren Unternehmerfamilie. Die Familie Cressman stammt aus den USA, siedelt allerdings nach Großbritannien, da Thomas' Vater unter anderem Ford-Autohäuser in ganz Europa erbaut. Seine Kindheit ist das komplette Gegenteil von Janes Leben. Seine Familie ist reich. Er besucht die besten Schulen und Universitäten und lebt ein privilegiertes Leben. Mit Mitte 20 gründet er seine eigene Firma, die ihm neben seinem Familienvermögen zusätzlich reich macht. Er lebt genau das Leben, was Jane Andrews selbst für sich haben will. Er hat einen großen Fuhrpark, sogar ein eigenes Boot, macht teure Urlaube und hat Ansehen und Macht in den hohen Kreisen. Nur 3 Monate nach dem ersten Treffen zieht die damals 31-jährige Jane Andrews direkt bei ihrem neuen Freund ein. Zunächst scheint die Beziehung normal zu sein. Doch Andrews zeigt bald ihre besitzergreifende, eifersüchtige Seite. Sie verbietet ihm, mit anderen Frauen zu reden und stalkt ihm hinterher. Cressman ist ihre letzte Chance zurück in ein glamouröses Leben. Sie will auf keinen Fall, dass er es sich mit ihr noch einmal anders überlegt. Obwohl es immer häufiger zum Streit zwischen den beiden kommt, fahren sie im September 2000 in den Urlaub nach Italien, wo sie mit gut situierten Bekannten zu einer Bootstour verabredet sind. Völlig desillusioniert von ihrer Beziehung geht Jane davon aus, dass Thomas ihr dort einen Heiratsantrag machen wird, den sie sich schon so lange erhofft hat. Doch da liegt Andrews falsch. Ihr Freund spielt schon lange mit dem Gedanken, sich von ihr zu trennen. Doch dem immer höflichen Cressman fällt es schwer, ihr freundlich, aber bestimmend mitzuteilen, dass die Beziehung so nicht funktioniert. Noch während des Fluges zurück nach Großbritannien bricht ein heftiger Streit zwischen den beiden aus, und Thomas Cressman gesteht Jane nun endlich, dass er sie weder heiraten wird, noch Kinder mit ihr möchte. Für Jane bricht erneut ihre scheinbar heile Welt aus Luxus und Reichtum zusammen. Ein Fakt, den die psychisch labile Frau nicht noch einmal ertragen will. Als das Paar am 17. September 2000 zurück in die Londoner Wohnung von Thomas Cressman kommt, eskaliert erneut ein Streit zwischen den beiden. Jane Andrews rast vor Wut und zeigt nun vor dem Ende ihrer Beziehung, von der sie sich so viel erhoffte, ihre dunkle, gewaltbereite Seite. Es kommt zu Handgreiflichkeiten von Andrews gegenüber ihrem Freund. Die Lage eskaliert so sehr, dass Thomas Cressman sogar die Polizei ruft, da er fürchtet, dass Jane ihm etwas antun könnte. Doch die Polizei unternimmt nichts. Schließlich sei noch nichts Ernstzunehmendes passiert und Cressman könne sich doch gegen seine Freundin behaupten. Es ist eine folgenschwere Entscheidung der Polizei, die sich nicht einmal ein Bild über die Lage macht und nicht einschätzen kann, wie getrieben von Hass Jane Andrews ist. Thomas flüchtet daraufhin in sein Büro, um seiner Freundin aus dem Weg zu gehen. Jane beruhigt sich allerdings nicht, sondern bereitet in seinem Haus ihren perfiden Plan vor. Denn wenn sie nicht das Leben bekommen darf, was sie sich für sich so sehr wünscht, dann soll es niemand bekommen. Sie packt eine Tasche mit ihren Sachen und versteckt sie für ihre kommende Flucht. Unter ihrer Bettseite legt sie einen Cricketschläger und ein Tranchiermesser. Als Thomas am Abend nach Hause kommt, stellt sie sich schlafen und wartet, bis er eingeschlafen ist. Als sie sich sicher ist, dass er schläft, schlägt sie ihm erst mit dem Cricketschläger auf den Kopf und sticht ihm anschließend das Messer in den Brustkorb. Danach duscht sie und flüchtet mit ihrer gepackten Tasche. Erst 2 Tage nach dem Mord wird Thomas Cressman gefunden. Er ist nicht zur Arbeit erschienen, woraufhin sich seine Mitarbeitenden sorgen. Nach den Gesprächen mit Cressmans Freunden und Familie hat die Polizei schnell eine Hauptverdächtige. Jane Andrews. Doch die ist untergetaucht. Ihre Freunde versuchen sie per SMS zu überreden, sich zu stellen. Und sogar ihre ehemalige Arbeitgeberin Sarah Ferguson appelliert, dass sie zur Polizei gehen soll. Aber Andrews streitet sämtliche Schuld ab. Sie antwortet, dass sie nichts mit dem Mord zu tun gehabt hätte. Doch da sie immer wieder ihr Handy benutzt, um ihren Freunden ihre Unschuld zu versichern, kann die Polizei sie orten und schließlich nach 4 Tagen Flucht stellen. Jane Andrews wird in ihrem Auto gefunden, in dem sie liegt und sich versucht hat, mit einer Überdosis Paracetamol umzubringen. Andrews überlebt und wird festgenommen. Am 23. April 2001 beginnt der Prozess gegen Jane Andrews unter großem medialen Interesse. Sie alle wollen die Frau sehen, die lange Zeit eine enge Vertraute des britischen Adels war und hinter der perfekten Fassade ihr wahres Ich verborgen hat. Die Staatsanwaltschaft plädiert auf Mord. Sie hat den Angriff gegen ihren Freund geplant und ihn heimtückisch, während er schlief, attackiert. Andrews Verteidigung plädiert hingegen auf Notwehr, was vor allem für Thomas Cressmans Familie wie ein Schlag ins Gesicht ist. Andrews versucht vor Gericht weiterhin ihren Ruf zu wahren und stellt ihre Beziehung gewaltvoll dar, in der sie immer wieder das Opfer gewesen sei. In der Mordnacht hatte Cressman sie versucht zu vergewaltigen. Sie hätte sich daraufhin lediglich gewehrt. Insgesamt sei die Beziehung gewalttätig von Seiten Cressmans gewesen. Immer wieder soll sie geschlagen haben und nachweisliche Unfälle, bei denen sich Andrews zum Beispiel einmal den Arm brach, stellt sie vor Gericht als Folge von Missbrauch dar. Doch sowohl die polizeilichen Ermittlungen als auch die Zeugenaussagen vor Gericht können beweisen, dass Andrews lügt und sogar nach seinem Tod den Ruf von Thomas Cressman schädigen will. Seine Freunde, Mitarbeitenden, sogar seine Ex-Freundinnen sagen aus und bestätigen alle, dass er weder ein gewalttätiger Mensch war, noch dass es in seinen bisherigen Beziehungen zu missbräuchlichem Verhalten gekommen ist. Am Ende des 3-wöchigen Prozesses wird Jane Andrews des Mordes für schuldig befunden und zu lebenslanger Haft verurteilt. Während der Haft diagnostiziert ein Psychologe ihr eine Borderline-Persönlichkeitsstörung. 2 Jahre nach dem Prozess legt sie Berufung ein, wegen Schuldunfähigkeit. Diese wird allerdings abgelehnt. Doch die Skandale um Jane Andrews reißen auch nach ihrer Verurteilung nicht ab. Im Jahr 2009 schafft sie es, aus dem Gefängnis zu fliehen und erneut für einige Tage unterzutauchen. Die Polizei kann sie allerdings wieder in einem Motel zusammen mit ihren Eltern aufgreifen und zurück ins Gefängnis bringen. Seit 2012 versucht sie, ihre vorzeitige Freilassung zu erwirken, Doch PsychologInnen stufen sie weiterhin als Gefahr für die Öffentlichkeit ein. Im Mai 2015 wird sie dennoch entlassen. Sie zieht zurück in ihre alte Heimat und arbeitet als Antiquitätenhändlerin. Zeugen berichten, dass sie angeblich auch Besitztümer der königlichen Familie verkaufen würde, die Andrews angeblich geschenkt wurden. Doch diese Information ist gerade interessant in Anbetracht der Gerüchte, die sie seit 1995 halten. Immer wieder spricht man darüber, dass Jane Andrews ihre Arbeitgeberin, die Herzogin von York, bestehlen würde. Doch auch ihre neu gewonnene Freiheit behält Andrews nicht lange. 2018 verbringt sie erneut ein Jahr im Gefängnis, da sie beschuldigt wird, einen ihrer Ex-Liebhaber belästigt zu haben, und wird im August 2019 wieder entlassen. Diese neuen Skandale nutzt Thomas Chrismans Bruder, um öffentlich vor Andrews zu warnen, und appelliert an die britische Bevölkerung. Jeder Mann, der eine Beziehung mit ihr eingeht, ist einem ernstzunehmenden Risiko ausgesetzt, da sie eindeutig nicht mit Ablehnung umgehen kann.